im 1. Korinther Kapitel 11 von Vers 23 bis 25. Wo der Herr sagt, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in welcher er überliefert wurde, Brot nahm. Und als er gedankt hatte, es brach und sprach, dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch nach dem Mahle und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blute, dies tut, so oft ihr trinket, zu meinem Gedächtnis, soweit das Wort des Herrn. Es ist ein ungeheuerliches Gnadenvorrecht gegenüber solche, die völlig in der Gottesferne, in der Verdammnis und Sünde sich selbst auf die Seite des Feindes gestellt haben, keine Hoffnung mehr habend, durch die Erlösung des Blutes Jesu Christi nun beauftragt sind oder den Auftrag besitzen, den Tod des Herrn zu verkündigen. Diese Todesverkündigung liegt nicht darin, in dem, was die Brüder hier tun, durch Vorlesen von Schriftstellen, liegt nicht darin, wenn hier gebetet wird, als die, die da die Gebete sprechen. Nein, nein, die Bibel sagt, wenn wir das Brot essen und den Kelch trinken, und das tun Brüder und Schwestern zusammen, verkündigen wir den Tod des Herrn. Gott hat uns alle in dieser Weise zu seinen Verkündigern, den Verkündigern seines Todes berufen. Wir preisen seinen wunderbaren Namen darüber. In unserem Textwort, da wird praktisch eine definitive und umfassende Mitteilung über die Einsetzung des Mahles unseres Herrn gegeben. In einmaliger Weise teilt uns das Wort hier mit, dass sowohl beim Brote wie auch bei dem Kelche der Herr seinen Jüngern sagt, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Und wenn der Heidenapostel Paulus aus der ihm gewordenen Fülle des vom Herrn Empfangenen in Vers 26 ergänzend hinzufügt, denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Aus dem Zusammenhang wird uns also, können wir sagen, einiges klar. Dieses Mahl ist eine Todesverkündigung. Vor einer sichtbaren und vor einer unsichtbaren Welt. Und der du errettet bist und der du teilnimmst, du tust es vor einer sichtbaren und unsichtbaren Welt. Die unsichtbare ist zahlenmäßig weit, weit größer. Du vermöchtest sie mit deinen 10 Fingern und 5 Sinnen nicht nachzuvollziehen an Zahl. Die Bibel redet nicht in Millionen, sondern in Myriaden. Sie alle sind Zeugen der Verkündigung seines Todes. Warum seines Todes? Weil in diesem seinem Tode der Sieg liegt. Es ist eine Siegesverkündigung. Es soll zwar zu seinem Gedächtnis geschehen, wie die Schrift sagt, ist aber die Verkündigung seines Todes. Und davon wollen wir ausgehen. Die Vorbedingung davon ist nun, dass dieses Mahl überhaupt nur genommen werden konnte, wenn, und das wollen wir uns merken, wenn der Herr zuvor gestorben ist. Alljährlich feiern wir, nein, begehen wir den Totensonntag, ein Gedenktag. Und dieser Gedenktag ist nicht, ist auch ein Gedächtnis. Der ist nicht an die Lebenden gerichtet, sondern an die Toten. Hier wird also der Toten gedacht. Da ist niemand dabei, der noch lebt. Das verstehen wir jetzt. Also ist die Verkündigung seines Todes eine Sache, die Christus allein nur in seinem Tode betrifft. Und die Voraussetzungen für das Mahl wurden erfüllt durch den Tod des Herrn Jesus am Kreuz. Und der Aufnahme dann danach in die Himmel, wo er sich seither aufhält. Wir haben Schriftstellen darüber, was er dort macht. Aus gleichem Grunde hätte in der Zeit des Alten Testaments niemals das Mahl des Herrn genommen werden können. Das ist, leuchtet uns jetzt völlig ein. Es ist ja aufgebaut auf die Todesverkündigung, auf den Tod dessen, der da starb. Denn in der Zeit des Alten Testaments, da war ja das Lamm Gottes noch nicht geschlachtet. Vielmehr schlachtete man jene Tiere, in deren Blut keine Hinwegnahme der Sünden stattfand. Und was war, ist jetzt unsere Frage, was war denn, als der Herr das Mahl in Johannes 13, Vers 21 bis 30 einsetzte? Da war der Herr Jesus noch nicht gestorben. Und darüber wollen wir heute ein wenig sprechen. Dass der Herr uns gleichsam in die tieferen Gedanken seiner Mitteilungen, der Mitteilung seines Wortes hineingeleitet. Als der Herr Jesus das erste Brotbrechen vollzog, da fehlten die Voraussetzungen der Verkündigung seines Todes ganz und gar. Beachten wir das. Erstens, der Herr war noch in ihrer Mitte, und zweitens, sein Tod, sein kostbarer Tod war noch gar nicht erfolgt. So stellen wir die damit verbundene Frage: Konnten danach die Jünger bei dieser Gelegenheit das Essen des Brotes und Trinken des Kelches zu seinem Gedächtnis tun und konnten sie es zu seinem Tod verkündigen? Dieser Tod, der ja gar nicht eingetreten war. Wir antworten mit einem völlig klaren Nein. Das konnten sie nicht. Der Herr war es. Er hatte den Jüngern, seinen Jüngern, gesagt, dass er zwar am dass er zwar getötet und am dritten Tage auferweckt würde, und dass er die Welt wiederum verlassen und zum Vater hingehen werde. Das hatte er ihnen gesagt. Und jetzt wollen wir uns einen Aspekt merken. Und er war, unser Herr, war für die darauf folgende Zeit seiner Abwesenheit für sie besorgt. Und genau für diese Zeit seiner Abwesenheit, in seiner Besorgung für die Seinen, gab er ihnen das Gedächtnismahl. Und diese Zeit, die währt heute noch. Also war jenes damals an das Passa anschließende Mahl nicht, wie der eine oder andere meinen möchte, die erste Feier des Herrn Mahles, sondern nur die Einsetzung desselben. Und das müssen wir unterscheiden, deshalb, weil die Bibel das unterscheidet. Und ich hoffe, dass wir das heute lernen werden, weil die Bibel uns das so mitteilt. Oder wir könnten es auch anders ausdrücken, die Gebrauchsanweisung für die Jünger. Das und wie dieses Mal nach seinem Weggang in die Himmel zu seinem Gedächtnis gehalten werden sollte. Deshalb machte er daher diese Einsetzungsfeier und verband das mit dem letzten Passa, das mit diesem Passa, mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt, dieses Passa mit euch zu feiern, ehe ich leide. Dieses Passa war das für Israel rechtens letzte Passa. Danach hatten sie kein biblisches Recht mehr, noch Opfertiere zu schlachten. Und daher ist es, er weist in ganz besonderer Art darauf hin, mit den Worten, so oft ihr, zweimal, Vers 25 und Vers 26, denn so oft ihr dieses Brot esset und den Kelch trinket, verkündiget ihr den Tod des Herrn. Dieser Tod hätte nicht verkündigt werden können in Lebzeiten Jesu. Solange also der Herr am Leben war, hätte diese Verkündigung seines Todes nie Kraft gehabt. Wir lesen das in Hebräer 9. Wir wollen das ruhig nachlesen, damit wir wissen, wie viel Uhr es ist. In Vers 17. Da heißt es in Hebräer 9, Vers 17, denn ein Testament ist ungültig, wenn der Tod, ist gültig, wenn der Tod eingetreten ist, weil es niemals Kraft hat, solange der lebt, der das Testament gemacht hat. Das wäre also eine absolut kraftlose Sache gewesen, hingegen wir heute die Kraft Gottes in diesem Brechen des Brotes für die Seinen offenkundig vor uns haben. Erst muss der Tod eingetreten sein, bevor der neue Bund oder Testament, ist ja ein und dasselbe Wort, im Urtext, in seinem Blute wirksam wurde. Damit wird wiederum und ganz neu erkannt, dass nach Johannes 13, ab Vers 21, es nicht die erste Mahlfeier, sondern nur die Einsetzung für den späteren Gebrauch des Mahles ist. Wie könnte auch der Tod verkündigt werden, wenn er noch gar nicht eingetreten ist? Ich war vor einigen Wochen zu einer Besprechung dienstlich unterwegs. Und da war ein, ich möchte da keinen Namen nennen, auch nicht wo. Schon deshalb nicht, weil wir das jetzt gleich wissen. Da war ein Herr, der mir erzählte, allerdings im Beisein, er wandte sich an mich und wollte seine inneren Gefühle Ausdruck verleihen, wie grausam Menschen sind. Er wird von jemandem ganz komisch angesehen, einem anderen Geschäftsmann, der ihm dann sagt, was, du lebst noch? Vor 2 Wochen hat man erzählt, dass sie gestorben sind. Verstehen wir das jetzt, wohin das führen kann? Es möchte vielleicht jemand zu sagen wagen, dass nach dieser Johannes 13 Schriftstelle die Schwestern nicht am Mahle teilhaben sollten. Das möchte vielleicht jemand zu sagen wagen, weil am Anfang noch gar keine Schwestern dabei waren. Wir können das ja lesen. Als die Einsetzung war, wurde ich schon einmal gefragt, hier in der Gemeinde, warum die Schwestern überhaupt dabei wären. Und wir wollen darüber sprechen, wollen das auch anhand des Wortes Gottes absolut klarlegen. Und wir sehen, wie wichtig das ist, dass über solche Themen überhaupt gesprochen werden kann. Sie sagen, das wäre doch falsch, weil wir hier nur die Einsetzung, nur die Einsetzung der Ordnung für den Dienst gefunden wird. In welchem Dienst die Schwestern das Brot auch nicht austeilen. Es geht also um den Dienst, sondern die Brüder. Darum waren keine Schwestern zugegen, denn die Apostel waren es, welche er, unser Herr hier auf dieser Erde, bestellt hatte, lesen wir. Wie es heißt, auf dass sie bei ihm seien. Markus 3, Vers 14. Der Herr hatte die zu sich bestellt, auf dass sie bei ihm seien, welche er berufen hatte in seine direkte Jüngerschar. Deswegen waren die Apostel jene, welche den Kreis der Lehrübermittler ausmachten, um seine Gottesgedanken zu überstellen. Das waren die Apostel. Und da brauchten die Schwestern nicht dabei zu sein, weil die Schwestern nicht in den Dienst dafür vom Herrn berufen sind, sondern die Brüder. Paulus hatte diese auch vom Herrn noch empfangen. Übrigens, Judas Ischariot, und das wird uns hier ganz klar, musste vorher hinausgehen. Der musste. Und die begleitenden Umstände, dass er hinauszugehen hatte, sind nur beschriebene Grundlage für die jetzt ins Verständnis kommende Ordnung Gottes. Er musste vorher hinausgehen, weil dieser Dienst ihm nicht galt. An dem Dienst der Verkündigung seines Todes hatte er keinen Teil. Und deshalb musste er nicht eine Stunde später hinausgehen, denn dann hätte er diesen Dienst mit beauftragt bekommen, sondern jetzt, als der Herr ihm den Bissen reichte. Das Mahl ist darum nur für seine Genossen. Das hat also nichts mit irgendwelchen politischen Genossen zu tun. Auch nicht mit der Raiffeisengenossenschaft, sondern wir wissen, dass wir es hier mit einer Genossenschaft nach Hebräer 3, Vers 1 zu tun haben oder auch Vers 14. Das sind Brüder und Schwestern, die an diesem Mahl daran teilnehmen. Es sind seine Genossen. Der Dienst allerdings dafür gilt den Brüdern. Sowohl die Teilnahme an diesem Mahl wie auch der Dienst ist nur für seine Vertrauten, für seine Erlösten und für seine Freunde. So wie der Herr das an verschiedenen Stellen im Neuen Testament ausdrückt. Es sei mir an dieser Stelle erlaubt, noch ein klärendes Wort der Äußerung über die Freunde zu sagen. Über ein lehrhaftes Falschverständnis, über Freund, könnten wir sagen. Ich hatte vor nicht langer Zeit eine Gelegenheit, das ist nur wenige Wochen her, und ich kam mit einem Glaubensbruder ins Gespräch. Und er teilte mir einiges mit. Es waren Negativerfahrungen aus Amerika. Also nicht alles, was aus Amerika kommt, ist gut. Diesen Satz wollen wir hier mal festlegen und er bleibt so. Da lehrt man zuweilen, Jesus sei unser Freund und man müsse mit ihm leben, mit ihm umgehen, wie mit einem Freund. Das alles ist Falschverstehen des Wortes Gottes, weil man die Bibel ein wenig kennt, aber nicht genug. Redet man solchen Firlefanz durch die Gegend und lehrt andere darin. Wir sehen es gleich. Das ist nicht allein sehr schriftwidrig, sondern auch herrschaftsverleugnend Gott gegenüber. Wisst ihr, einem Freund klopfe ich auf die Schulter. Wer von mir ein Schulterklopfen von den Brüdern und meinen Schwestern, mache ich das nicht so. Aber wer da ein Schulterklopfen entgegennimmt, der erfährt da den Ausdruck, nun mein Freund, wie geht's? Das will ich damit bekunden. Das würde ich mir vor dem Herrn nie wagen. Und wenn der Herr, wie es heißt, sich nicht schämt, uns Brüder zu nennen, Hebräer 2, Vers 11, welches Recht hätten wir, ihn herabzuziehen und zu sagen, na Brüderchen, wie geht's? Und wenn der Herr sich so weit, wie er es getan hat, zu uns herablässt, wie wir das in Johannes 15, Vers 14 bis 15 lesen, wo er sagt, ich habe euch Freunde genannt, er hat uns, das heißt aber längst nicht, dass wir ihn so nennen können. Oder ihr seid meine Freunde, dass er uns so benennt, dann berechtigt uns das nicht, etwa mit Christus, welcher Gott ist, ein Kumpelleben zu führen. Als der Petrus sah, wer Jesus wirklich war, und das war nur ein Bruchteil von dem, was Christus ist, da sagt er, mein Gott und mein Herr. Hier wird die Herrschaft des lebendigen Gottes angesägt. Wir wollen zurückkehren zum Thema. Der Herr war es, er versammelte also nur die Apostel um sich und gab ihnen genaue Anweisungen über das Mahl. Als dann später die Zeit gekommen war, da lehrten sie, diese Apostel, die Glaubenden darin. Und so ist es geblieben. Zu verharren in der Lehre der Apostel. Und so soll es bleiben. Und wir stellen die Frage, wie lange? Und da heißt es, bis er kommt. Bis er kommt. Am Ende von Vers 26. Und weil der Heidenapostel Paulus bei der Einsetzung leider noch bei den Gesetzlichen lebte, hatte er es gesondert von dem Herrn empfangen. Wovon er hier in unserem Textwort von Vers 23 redet. Auch sei darauf hingewiesen, dass in der Aussage bezüglich seines Wortes, dies tut zu meinem Gedächtnis, unseres Herrn als abwesend gedenken, als unseres durch den für uns am Kreuz erlittenen Tod von uns gegangenen Heilandes, der aber jetzt in des Himmels Herrlichkeit verweilt. Wenn der Herr sagt, wir kennen diese Stelle, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich in ihrer Mitte, dann ist diese Aussage an sich eine ungeheure, gewaltige Tatsache. Aber auch in der Beziehung zu dieser Schriftstelle von Matthäus 18, Vers 20 hin, zum Gedächtnismahl, betrifft dies allein seine Gegenwart in Richtung seines Geistes. Da will er in ihrer Mitte sein. Das betrifft seinen Geist. Und das ist uns eine große und eine kostbare Wahrheit, dass er mit seinem Geist zugegen ist, wo zwei oder drei in seinem Namen hin versammelt sind. Bei seinem Mahle, bei dem Mahle des Herrn aber, sind unsere Herzen mit seiner leiblichen Person beschäftigt. Und das ist ein großer Unterschied, und den müssen wir wissen und kennen. Dem Leibe nach ist er nicht mehr in unserer Mitte, sondern in der Herrlichkeit. Gottlob, wir können uns darauf verlassen, dass es nicht immer so bleiben wird. Denn er wird kommen und nicht verziehen. Und bald ist es soweit. Dann werden wir bei ihm sein, die Schrift sagt, auf immer da. Wir freuen uns riesig darauf. In der Ewigkeit wird es keine Mahlfeier mehr geben. Denn diese soll nach der Schrift nur sein. Wie steht's? Bis er kommt. Aber wie ernst redet über dieses Zusammenkommen doch das Wort Gottes, gerade und im Alten Testament über jene, die das Passa unterließen zu feiern. 4. Mose 9, Vers 13. Da heißt es, die das unterließen, selbige Seele sollte ausgerottet werden aus Israel. Und heute sagt der Herr Jesus zu den Erretteten, dieses tut zu meinem Gedächtnis. Die Apostel, die Übermittler seiner Lehre und seiner Lehrgedanken, waren vom Herrn erwählt. Zwar haben alle Kinder Gottes den Auftrag vom Herrn empfangen, wie wir das in Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen, seine Zeugen zu sein. Aber des Herrn Befehle, wie auch seine Weisungen, welche die Grundlagen der Lehre für die Gemeinde bildeten, gab er nur seinen Aposteln und nicht den Schwestern. Wenn sich's also um Dienst und Lehre dreht, da waren seine Brüder dran, oder die Brüder dran. Wir lesen das ja auch in Epheser 2, Vers 20. Da steht es ja auch durch Paulus noch näher erläutert. Die Apostel, diese Brüder besaßen damals in der Urgemeindezeit mit diesem Auftrag zugleich eine ungeheure Autorität und aber auch ein hohes Ansehen. Diese Autorität verständlicherweise kein Allgemeingut der Gläubigen damals werden durfte, sollte nicht alles in große Verwirrung geraten, wenn es allgemein gut geworden wäre. Denn nur sie und allein sie waren die genauen Kenner der Lehre Jesu, die ersten Besitzer der göttlichen Geheimnisse und Offenbarungen später. Offenbarungen. Später auch Paulus. Und darum hatten allein sie das Vorrecht, die Einsetzung und das Herrnmahl und die Beziehungen zum Passamahl wie auch den anderen Dingen aus eigenster Vollmacht zu entscheiden, wie es zu laufen habe und nicht anders. Das ist der Grund, weshalb Paulus gewisse Punkte noch vom Herrn selbst empfing, wie er sagt. Als später die neu ins Leben gerufene Gemeinde des Herrn zusammenkam, da taten sie das, indem die Gläubigen, wie es dort heißt, darin verharrten. Erstens, in der Lehre der Apostel, zweitens, in der Gemeinschaft, drittens, im Brechen des Brotes und viertens, in den Gebeten. Zwar haben wir heute nach der Lehre der Apostel keine Apostel mehr, aber wir haben noch ihre Lehre. Und dies ist zeitlos, und der Heilige Geist hat sie von den vier wichtigsten Fundamentpunkten an die erste Stelle gestellt. An die erste Stelle. Das ist auch der Grund, weshalb wir in unserer Gemeinde hier sehr viel von der Apostellehre hören und reden. Wie wichtig ist dem Herrn doch die Lehre der Apostel und wie unwichtig erscheint sie oft Gläubigen. So wie wir die Lehre der Apostel ausleben, so wie wir ihnen nachkommen, so besteht auch unsere Gemeinschaft mit dem Herrn. Unsere Beziehungen der Gemeinschaft sind nicht größer als unser Verharren in der Lehre der Apostel. Besitzen wir nun ein rechtes Verhältnis zu dem Herrn, das heißt, wandeln wir in der Apostellehre, so werden wir fortlaufend auch sein Mahl feiern. Wie wir auch nicht müde werden sollen im Gebet, an vierter Stelle. Auch nicht zur Vergebung der Sünden wird's genommen, sondern zu meinem Gedächtnis. Eine Schwester wollte mir vor Jahren, nicht schon länger zurück, wollte mir mal klar machen, dass es zur Vergebung der Sünden sei. Und da habe ich sie gebeten, sie möge mir mal die Bibelstellen dafür aufschlagen. Dann hat sie es auch getan. Und dann habe ich zu ihr gesagt, gell, Schwester, wenn Sie richtig reden, dann müssen wir mit möglichst viel Sünden zum Mahl kommen, weil dort die Vergebung ist. Im Trinken des Kelches und im Brechen des Brotes haben wir die Vergebung. Dann habe ich gesagt, erläutern Sie mir doch bitte, liebe Schwester, mal das, was Paulus verwirft in 1. Korinther 11, Vers 29 und sagt, dass das, was Sie mir plausibel machen, unwürdig ist. Jetzt erläutern Sie mir das mal. Paulus erklärt dort in Vers 29, und das war die Sünde der Korinther, dass sie unwürdig, nämlich mit Sünden zu diesem Mahl kamen. Und dann wich sie aus, da merkte sie, dass das nicht stimmt, was sie mir erläutern wollte. Und da sagt sie, Bruder, bevor wir das Abendmahl nehmen, da ist noch 2 oder 3 Minuten ganz ruhig. Und da soll jeder seine Sünden vor dem Herrn ordnen. Und dann wird extra noch gesagt, seid ihr jetzt alle mit dem Herrn in Ordnung? Und dann müssen wir die Hand heben. Und da konnte ich ihr antworten. Dann ist das Mahl auch nicht zur Sündenvergebung, denn sie haben die Vergebung vor dem Mahl in Anspruch genommen. Wenn wir das vorher tun. Die Bibel sagt, dies tut zu meinem Gedächtnis. Weshalb wir am ersten Tag der Woche hier zusammenkommen, um das so Kostbare, dies tut, dem Herrn zu bringen. Wir wissen nicht, ob der nächste erste Tag der Woche uns die Gelegenheit gibt zu nützen. Wir wissen nicht, ob wir noch leben, Wir wissen auch nicht, ob wir leben und nicht mehr in der Lage sind. Und wir wissen auch nicht, ob inzwischen dahergekommen ist. Alles das wissen wir nicht. Darum tun wir es. Daher wollen wir diese Möglichkeit auskaufen, wie der Herr es in seinem Wort sagt, um sein Herz zu erfreuen, wo immer es möglich ist. Denn er hat uns so sehr geliebt, ja noch mehr. Er hat uns zuerst geliebt. Und seine Liebe ist immer dieselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Amen.